Wenn ich ein Vöglein wär und auch noch fliegen könnt, muss auf den Text gucken, flög ich zu dir, weiß aber nicht, kann sein, weiß aber nicht, kann sein, bleib ich all hier. Kennst du das? Dankeschön, vielen Dank. Aha, ja. Das ist ein altes deutsches Volkslied. Der ein oder andere mag es kennen. Meine Generation ist damit noch aufgewachsen. Vor dem Krieg damals. Das ist ein Lied mit einem sehr bekannten Thema. Sehnsucht. Sehnsucht. Vielleicht warst du ja schon mal in einer ganz ähnlichen Situation, wo du dich zu jemandem hingesehnt hast. Ich weiß noch nicht, ob du das kennst. Du stehst unterm sternklaren Himmel, du betrachtest den Mond und du denkst, ist das nicht verrückt, dass er jetzt denselben Mond sieht wie ich? Hast du das schon mal gedacht? Was macht er wohl gerade? Wie geht's ihm wohl jetzt? Schaut er auch gerade den Mond an und denkt an mich? Arr. Vielleicht bist du ja auch nur deshalb hier, weil du jemanden sehen willst. Ne, du bist vorher über den Kirchplatz gegangen, hier vor der Tür, und hattest so eine Mischung aus Angst und Hoffnung in dir. Du hoffst, dass sie da ist, weil du sie dann sehen kannst. Du hast aber auch irgendwie Angst davor, weil immer wenn du sie siehst, benimmst du dich wie ein Idiot. Und jetzt sitzt sie da fünf Reihen vor dir und hat keine Ahnung, was du fühlst. Und du hörst mir auch nicht zu. Deshalb höre ich jetzt gleich auf zu reden. Vielleicht kennst du das ja. Psalm 84, den wir eben gelesen haben, der stammt von jemandem, der diese Gefühle auch kennt. Er besingt sie in diesem Psalm, und ich möchte gerne jetzt nochmal eine etwas modernere Version vorlesen aus der Bibel, die gute Nachricht. Nochmal dem Psalm 84, wir sehen ihn aber auch vor uns auf der Leinwand. Ein Lied der Korachiter zu begleiten auf dem gathitischen Instrument, wollte ich gerade sagen. Das war nicht das Instrument, glaube ich, was gerade umgefallen ist. Ich hoffe, niemand ist verletzt. Nein, gut. Meine ganze Liebe gehört deinem Haus, Herr, du großer und mächtiger Gott. Ich möchte jetzt dort sein, in den Vorhöfen des Tempels. Die Sehnsucht danach verzehrt mich. Mit Leib und Seele schrei ich nach dir, dem lebendigen Gott. Sogar die Vögel dürfen bei dir wohnen. Die Schwalben bauen ihr Nest bei den Altären und ziehen dort ihre Jungen auf. Herr, du Herrscher der Welt, mein König und mein Gott. Wie glücklich sind alle, die in deinem Haus Wohnrecht haben und dich dort immer zu preisen können. Wie glücklich sind sie, die bei dir ihre Stärke finden und denen es am Herzen liegt, zu deinem Heiligtum zu ziehen. Wenn sie durchs Wüstental wandern, brechen dort Quellen auf. Milder Regen macht alles grün und frisch. Mit jedem Schritt wächst ihre Kraft, bis sie auf dem Zionsberg vor dir stehen. Höre mein Gebet, Gott, du Herrscher der Welt. Achte auf meine Bitte, du Gott Jakobs. Blicke freundlich auf unseren Beschützer, auf den König, den du eingesetzt hast. Ein Tag im Vorhof deines Tempels zählt mehr als sonst tausend. Lieber an der Tür deines Hauses stehen, als bei Menschen wohnen, die dich missachten. Ja, Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Er ist der Schild, der uns beschützt. Er schenkt uns seine Liebe und nimmt uns in Ehren auf. Allen, die untadelig leben, gewährt er das höchste Glück. Herr, du großer und mächtiger Gott, wie gut hat es jeder, der sich auf dich verlässt. Dieser Dichter sehnt sich nach Gott. Er kennt ein Lebensglück, eine Sache, die sein Leben komplett macht. Es gibt einen Kern, um den seine ganze Existenz kreist, und das ist die Nähe Gottes. Gott nah sein dürfen, das erwartet er vom Leben und mehr nicht. Gott nah sein dürfen. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist dieses Lied ein Pilgerlied. Jedenfalls klingt das für mich so. Ein Lied, das für Pilger geschrieben worden ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese jüdischen Pilger dieses Lied singen, während sie zu bestimmten Zeiten des Jahres nach Jerusalem pilgern zum Tempel. Und wenn sie dieses Lied singen, dann sagen sie damit: Ach, könnten wir doch immer im Tempel sein, bei dir, Gott. Immer und nicht nur an besonderen Anlässen. Da, wo du bist, da gehören wir eigentlich auch hin. Und jetzt hat der Dichter dieses Psalms einen Vorteil gegenüber den Pilgern. Er darf nämlich jeden Tag im Tempel sein. Das ist sein Job. Er ist nämlich ein Levit. Das ist ein Beruf. Ein Tempeldiener am Tempel in Jerusalem. Sein Job ist es, die Tür zu hüten. Er ist der Türhüter. Das waren die Korachiter, die Nachkommen von Korah. Das war deren Aufgabe am Tempel. Und jetzt stelle ich mir vor, wie dieser Türwächter an der Schwelle des Tempels steht und er linst immer so in die Vorhöfe des Tempels und denkt so: Ach, wenn ich doch näher kommen dürfte, wenn ich doch noch näher an den Altar dürfte, wenn ich doch noch näher an Gott sein dürfte. Und dann denkt er sich aber andererseits: Immer noch besser, die Tür des Tempels zu hüten, als bei Menschen zu sein, die mit Gott nichts zu tun haben. Lieber hier als sonst wo. Ich weiß nicht, ob du diese Sehnsucht nachvollziehen kannst. Diese Sehnsucht nach Gott, vielleicht kommt dir das alles ein bisschen komisch vor, weil du nicht so oft was zu tun hast mit Leviten und Tempeln und Altären. Ich glaube aber, dass du diese Sehnsucht auch kennst, von der hier die Rede ist. Das ist die Sehnsucht nach einer heilen Welt. Eine Welt, in der du bedingungslos geliebt wirst, eine Welt, in der Frieden herrscht, in der du keine Angst haben musst, in der Gerechtigkeit herrscht. Diese Sehnsucht, die wir spüren, wenn wir jetzt nach Gaza gucken und denken: Wann hört das endlich auf? Wie lange müssen da noch Menschen sterben? Das Gefühl, was du da hast, das ist diese Sehnsucht. Das ist die Sehnsucht nach einer heilen Welt, das ist die Sehnsucht nach einer von Gott geheilten Welt. Eine Welt, in der Gott wohnt, in der er das Sagen hat und in der er die Dinge richtet, also zurechtrückt. Eine Welt, in der er für Gerechtigkeit sorgt, für Frieden, für Liebe, für Annahme. Das ist die Sehnsucht, von der hier gesungen wird. Diesen Tempel, von dem die Korachiter singen, diesen Tempel, den gibt's nicht mehr. Seitdem dieses Lied geschrieben wurde, wurde der Tempel einmal von den Babyloniern zerstört, dann wurde er wieder aufgebaut, dann wurde er von den Römern zerstört und dann war er kaputt. Aber diese Sehnsucht ist immer noch da. Und die finden wir zum Beispiel auch im Neuen Testament. Die finden wir zum Beispiel bei dem, was Jesus sagt. Zum Beispiel in der Bergpredigt. Ich lese dir mal ein kurzes Stück aus der Bergpredigt vor. Das ist die Sehnsucht. Freuen dürfen sich alle, die unter dieser heillosen Welt leiden. Gott wird ihrem Leid ein Ende machen. Freuen dürfen sich alle, die unterdrückt sind und auf Gewalt verzichten. Gott wird ihnen die Erde zum Besitz geben. Freuen dürfen sich alle, die danach hungern und dürsten, dass sich auf der Erde Gottes gerechter Wille durchsetzt. Gott wird ihren Hunger stillen. Freuen dürfen sich alle, die barmherzig sind. Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Freuen dürfen sich alle, die im Herzen rein sind. Sie werden Gott sehen. Freuen dürfen sich alle, die Frieden stiften. Gott wird sie als seine Söhne und Töchter annehmen. Freuen dürfen sich alle, die verfolgt werden, weil sie tun, was Gott will. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Freuen dürft ihr euch, wenn sie euch beschimpfen und verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn bei Gott erwartet euch reicher Lohn. So haben sie die Propheten vor euch auch schon behandelt. Das ist dieselbe Sehnsucht. Und das Tolle an dieser Sehnsucht ist, dass sie erfüllt wird. Das ist die Kernaussage von Jesus. Gott wird kommen. Gott wird die Welt heilen. Gott wird die Dinge zurechtrücken. Und deshalb sagt Jesus auch: freu dich, wenn du diese Sehnsucht kennst. Du bist auf dem richtigen Weg. Und auch wenn der Weg beschwerlich ist und auch wenn er manchmal sogar brutal ist, du wirst ankommen. Deine Sehnsucht wird erfüllt werden. Ich habe gesagt, dieser Psalm ist ein Pilgerlied und das ist auch kein Wunder, denn so eine Sehnsucht, von der Jesus hier redet, das ist die Sehnsucht von Menschen, die unterwegs sind. Die ganz genau wissen, das hier ist nicht meine Heimat. Das Leben, das die Leute um mich herum leben, das ist nicht mein Leben. Es gibt was Besseres. Ich gehöre woanders hin. So denken Leute, die unterwegs sind. Ich kann es kaum erwarten, bis ich endlich da bin. Ich habe außerdem vorhin gesagt, dass es den Tempel nicht mehr gibt und das stimmt eigentlich nicht so richtig. Es gibt wieder einen Tempel, in dem Gott wohnt, in dem man ihm nahe sein kann, in dem man erfahren kann, wie Gott Dinge ordnet, wie Gott Wunden heilt. So einen Ort gibt es. Den ersten Tempel haben die Babylonier zerstört, den zweiten Tempel haben die Römer zerstört. Aber bevor das passiert ist, hat Jesus etwas gesagt. Er hat gesagt, zerstört diesen Tempel und ihr werdet sehen, in 3 Tagen baue ich ihn wieder auf. Und als Christen glauben wir, dass genau das passiert ist. Nämlich als Jesus starb und als er nach 3 Tagen wieder auferstand von den Toten, faktisch, als historische Tatsache, nicht als quasi als ob, sondern wirklich. Da hat er eine neue Form von Gemeinschaft mit Gott etabliert, die hat es vorher so nicht gegeben. Die ist völlig neu. Vorher hatten nur privilegierte Menschen das Recht, das Vorrecht, ständig in der Nähe Gottes zu sein, an diesem Ort, im Tempel. Seit der Auferstehung von Jesus gilt das für jeden. Für jeden, der das möchte. Und deshalb wird die Gemeinschaft der Christen im Neuen Testament auch Tempel, als Tempel bezeichnet. Der Paulus macht das an verschiedenen Stellen. Ihr seid der Tempel, heißt es an verschiedenen Stellen. Es gibt einen dritten Tempel und das sind wir. Wir, die wir zu Jesus gehören, wir werden von Gott bewohnt. Wir werden von seiner Kraft bewohnt, von seinem Heiligen Geist. Wir begegnen ihm ständig. Und man kann ihm in uns auch begegnen. Andere Menschen können Gott begegnen in dir. Wir sind der Tempel. Und deshalb ist das so ein bisschen paradox, was ich hier gerade erzähle, weil einerseits sind wir noch unterwegs und andererseits sind wir schon da. Das ist ja ein bisschen komisch, aber in der Bibel ist ja manches ein bisschen komisch. Gott ist bei uns. Das Neue, nachdem wir uns sehen, das hat schon begonnen, das ist schon da. Es fängt an, unter uns, in uns, mit uns. Gott ist da, immer. Wenn du Christ bist, ist Gott bei dir. Am Arbeitsplatz, in der Schule, genauso wie im Gottesdienst. Weißt du, natürlich sind Anbetungszeiten sinnvoll, natürlich, und Lobpreislieder sind sinnvoll und Gottesdienste sind sinnvoll und Meditation und Bibellesen, das ist alles sinnvoll, weil es Momente sind, in denen du dir das bewusst machst, dass Gott da ist, wo du das genießt oder auch nicht, aber wo du diese Nähe Gottes in dein Bewusstsein kommen lässt. Du bist ihm dadurch aber nicht näher. Und deshalb singen wir gleich auch Anbetungslieder, wenn ich fertig bin, um uns das wieder neu bewusst zu machen. Aber wir gehen nicht zum Gottesdienst, wie die jüdischen Pilger damals zum Tempel gegangen sind, um Gott nah zu sein. Das tun wir nicht. Gott ist da. Wir sind der Tempel. Gott ist dir nahe, egal wo du bist, egal was du machst, egal wo du herkommst. Egal, wo du hingehst, er ist da. Er ist in dir. Und Menschen können Gott in dir begegnen. Wir sind zwar Leute, die unterwegs sind, aber der Weg zu Gott ist niemals weit. Amen. Jetzt spreche ich noch ein Gebet und dann haben wir einen gewissen Zeitraum, wo wir Lieder singen, die Gebete sind, wo wir uns diese Nähe neu bewusst machen. Danke, Gott, dass du in uns wohnst. Ich möchte gerne neu lernen, das zu verstehen, was das bedeutet, was das für eine große Aussage ist. dass du einfach immer da bist, dass ich nirgendwo hingehen muss, dass ich keine weiten Wege auf mich nehmen muss und keine Mühen oder dass ich mich selbst quälen muss, damit das passiert, sondern du bist da. Und ich möchte gerne jemand sein, in dem andere dir begegnen können. Ich bitte dich das für uns, dass du uns zu Menschen machst, bei denen das der Fall ist. Dass man dir in uns begegnet. Danke, dass es geht. Amen.